dann sage ich ein herzliches Willkommen zur 44. Folge vom Pixel Gulasch. Hallöchen, ja, hallo, an meiner Seite wie immer natürlich der T-Bock, a.k.a. Basti, hallo.
Und an meiner Seite natürlich wie immer der Let's Ray, a.k.a. Ramon, beziehungsweise umgekehrt. Ihr müsst das drehen. Ihr müsst hier so. Ramon, a.k.a. Let's Ray.
Ja, und wir sind heute extrem spät dran und deswegen ist Basti auch noch so ein bisschen verpeilt, weil heute ist Samstagmorgen. Samstag früh morgen.
Du meinst was? Spät vor der Aufnahme. Ich dachte, spät? Ist es dunkel hier?
Also spät im Sinne von, wir haben heute Samstag und morgen soll die Folge kommen. Das heißt, heute steht alles unter dem Namen Podcast. Und wir haben wenig geschlafen, wir waren sehr lange wach. Natürlich selbst verschuldet. Wir hätten auch früher ins Bett gehen können. Aber wir haben gesagt, nein, wir bleiben lang wach, weil wir wollen müde sein, wenn die Podcast-Aufnahme läuft. Es muss ja authentisch sein. Weil wann machen wir mal eine Podcast-Aufnahme, bei der wir nicht müde sind? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich glaube.
Ja.
Ich glaube, das kommt nämlich nie vor.
Aber jetzt, wo du die Aufnahme ganz explizit erklärt hast, ne? Und es gibt übrigens zu hören auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music und bei dir, lieber Ramon, auf dem YouTube-Kanal.
Ja.
Mit Video.
Nee, das machst du jetzt nicht. mit Video. Das heißt, da könnt ihr uns auch live und in Farbe sehen und dann seht ihr, wie müde wir sind. Wie groß die Augenringe sind.
Die Augen sind noch gar nicht richtig auf, aber dafür sind die Augenringe größer.
Ja, so. Ja, aber deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, heute ein recht seichtes Thema anzugehen. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, wir haben in der letzten Podcast-Folge, also am Ende der letzten Podcast-Folge, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, dass wir ja beide so ein bisschen das Problem haben, dass wir außerhalb des Streams ja eigentlich gar nicht wirklich spielen. Und haben dann gemeinsam auch erörtert, dass es eigentlich ja auch nicht daran liegt, dass wir gar keine Zeit dafür haben, sondern eher, dass wir unsere Zeit nicht dafür nehmen und stattdessen vielleicht lieber uns vor YouTube setzen, irgendwie Videos gucken, uns berieseln lassen, um dann langsam ins Land der Träume irgendwie überzugehen am Abend und den Kopf schon 5 Stunden vorher auszuschalten. Und da haben wir gesagt, nein, wir
das machst
wollen
jetzt nicht.
Wir wollen da aktiv dagegen vorgehen und wollen ein bisschen aktiver auch Videospiele spielen, weil wir gesagt haben, das tut uns am Ende besser, als wenn wir uns einfach nur berieseln lassen von YouTube am Abend zum Beispiel.
Und das haben wir nach meinem Empfinden auch beide ganz gut geschafft. So zumindest für den Monat Januar erstmal.
Ja.
Natürlich aus Gründen, da können wir dann gleich zukommen. Also bei mir ist es natürlich ein sehr spezieller Grund. Aber ich weiß gar nicht, wie wollen wir starten?
Also ich würde das jetzt einmal so als kleine Brücke nehmen für das, was du vorhin auch gesagt hast, was wir anschneiden können. Und zwar ist das ja quasi so eine Art guter Vorsatz, den wir uns gemacht haben.
Genau.
Jetzt fürs neue Jahr, obwohl es ja unabhängig ist eigentlich vom neuen Jahr. So, also ich bin ja nicht so der Fan von guten Vorsätzen, ich glaube du auch nicht. Weil man sollte es dann machen, wenn man es fühlt, nicht weil das Jahr ein anderes ist.
Ja.
Aber trotzdem kann man das so ein bisschen unter guter Vorsatz nehmen und man nimmt sich ja dann doch immer Dinge vor fürs Jahr, weil das Jahr hat jetzt angefangen, wir haben noch viel Zeit, bis 2024 vorbei ist. Obwohl ich es krass finde, dass Januar schon wieder fast rum ist, gell? Irgendwie. Also,
ich habe 3 Wochen sind es jetzt.
Ne? Ja, also irgendwie Januar ist schon wieder fast vorbei, dabei hat es ja gerade angefangen. Naja, auf jeden Fall haben wir diesen einen guten Vorsatz und wollten auch einmal über den Podcast sprechen, beziehungsweise nicht unbedingt ins Detail gehen, aber einmal so unsere Wünsche oder auf Veränderungen, was Podcast angeht, für dieses Jahr auch einmal so ein bisschen in den Raum werfen. Da würde ich jetzt einfach mal Basti dir das Wort übergeben.
Und für alle, die jetzt denken, oh Gott, jetzt reden die schon wieder darum, dass sie den Podcast dicht machen wollen. Haben wir ja schon mal gemacht. Nein, machen wir natürlich nicht.
Nein, ne? wir mögen den Namen. Pixel Gulasch ist ein guter Name.
Ja.
Wir gehen jetzt zurück zu die besten Bits der 80er und 90er.
Nee, aber wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht, wo wir so ein bisschen getrollt haben, wo wir so ein bisschen angekündigt haben, das Ende.
Ja, aber das war ja, als wir den Namen gewechselt haben.
Ja, aber es kam halt rüber, als würden wir aufhören.
Ja, obwohl, ich weiß gar nicht, hat es uns irgendjemand abgekauft? Ich glaube nicht.
Nein. Nein. Wenn ich das so rückverfolge, ich glaube nicht.
Nee.
Ja, also worüber wir uns natürlich Gedanken gemacht haben, und darüber machen wir uns schon länger Gedanken. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich mache mir da sogar schon ein bisschen länger drüber Gedanken als du.
Du hattest das quasi in den Raum geschmissen.
Ich hatte das damals in den Raum geschmissen. Ja. Weil wir euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, irgendwann ja auch mal irgendwie eine Plattform bieten wollen für Fragen und Antworten einfach. Sind wir am Überlegen, einen Instagram-Kanal, einen gemeinsamen Instagram-Kanal zu erstellen.
Also für den Podcast quasi.
Für den Podcast. Wie der dann inhaltlich aussehen wird, ne? Also contentmäßig, das muss man halt mal sehen.
Ja.
Ne? Aber so hättet ihr zumindest eine Möglichkeit, uns auch mal zu kontaktieren mit Fragen oder Meinungen zu irgendwelchen, wenn wir zum Beispiel wieder eine Bestenliste machen oder so.
Ja, oder auch zu, keine Ahnung, sowas wie Themenvorschlägen oder Fragen, die wir hier dann im Podcast beantworten sollen, weil das Ding ist, die einzige Möglichkeit, die es jetzt gerade gibt, ist so gesehen YouTube. Und ja, ich sag mal so, auf YouTube finde ich persönlich, schreiben sich Kommentare schwerer als auf Instagram. Also ich finde, da in den Dialog zu gehen auf YouTube, dafür ist YouTube einfach nicht gemacht.
Das stimmt. Und zusätzlich dazu muss man ja auch sagen, so eine Private Message auf Instagram ist dann natürlich auch privater, logischerweise.
Ja, richtig.
Ne? Für alle, die jetzt vielleicht nicht gerne so in der Öffentlichkeit irgendwas schreiben. Weil die Kommentarfunktion auf YouTube ist ja im Prinzip nichts anderes, als würdest du dich in einem Forum irgendwo umgucken und würdest da irgendeinen Beitrag unter irgendeinen Thread schreiben. Ne?
Ja, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass der YouTube-Kanal natürlich so mein YouTube-Kanal ist. Das heißt, Basti sieht das natürlich auch nicht auf die Art und Weise,
richtig,
wie ich das zum Beispiel sehe.
Ich werd darüber nicht informiert, über die Sachen,
Und deswegen, sehen wir es als sinnvoll an, so einen Instagram-Kanal zu machen. Das große Problem, was natürlich auch da wieder im Raum steht, und das ist, glaube ich, so das meist genannte und beschriebene Problem, das wir so generell irgendwie haben, und ich glaube auch ganz, ganz viele von euch fühlen, die Zeit.
Ja.
So, die Lust ist da, der Ideenreichtum ist potenziell da, aber die Zeit, das umzusetzen, weil ich glaube, ich rede da für uns beide, dass wenn wir sagen, wenn wir was machen, dann wollen wir es auch richtig machen und wir wollen es gut machen und nicht irgendwie wischiwaschi. Klar können wir jetzt einen Instagram-Account erstellen, das ist in 5 Minuten gemacht und dann lädt man halt jedes Mal ein Thumbnail hoch, hier, guck mal, neue Podcast-Folge, Punkt. Aber das ist ja nicht unsere Intention. Wir wollen das ja nicht machen aus Mittel zum Zweck, sondern um auch da wieder irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Und deswegen bedarf das dann auch schon größerem Aufwand, größerer Vorbereitung.
Deswegen alles, was wir hier sagen, das ist, ne, das muss man einfach mal sagen, das ist einfach nur unter Vorbehalt, ne?
Ja,
wir planen das, aber wie das mit der Umsetzung dann am Ende klappt, das müssen wir sehen.
Ja, ich sag mal so, wir nehmen es uns vor, dass wir es planen. So, wir haben bisher den Wunsch, dann müssen wir uns vornehmen, das zu planen, dass wir dann auch wirklich planen und dann auch umsetzen. Also wir sind wirklich noch in den Baby Steps, was das angeht. Und da kann man natürlich auch direkt so das nächste aufgreifen, und zwar, wo wir halt auch inhaltlich mit unserem Podcast hingehen, weil klar, das ist auch das, glaube ich, was uns daran gefällt, warum es uns, sage ich mal, auch so leicht fällt, in Anführungszeichen, den Podcast immer wieder aufzunehmen, weil wir uns hier hinsetzen können und wir reden halt einfach unsere Meinung. Wir geben unsere Meinung kund. Und das war's. Aber wir haben ja auch schon mal gesagt, dass wir gerne mal Podcasts auch aufnehmen würden, die halt auch ein bisschen tiefer gehen vielleicht, wo wir auch mal ein bisschen recherchieren und so. Aber da ist halt aktuell ein gutes Beispiel dafür. Herr Ding hatte gesagt, ey, wollt ihr nicht mal in eurem Podcast aufgreifen, dass gerade immer so viele Menschen gekündigt werden in der Gaming-Industrie, also auf Twitch oder auch bei verschiedenen Entwicklern hier, Naughty Dog und wie sie alle heißen.
Aber das, da hast du gerade schon das Richtige angesprochen. Dafür muss man recherchieren.
Genau, richtig.
Wo wurden Mitarbeiter gekündigt?
Warum? Was könnten die Hintergründe sein? Da musst du halt ein bisschen tiefer rein. Klar, also ich sag ja, okay, ist erstmal doof, dass Mitarbeiter gekündigt werden, aber viel mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen.
Das ist dann halt auch wirklich das Einzige, was man sagen kann.
Ja, richtig. Weil dafür sind wir einfach nicht tief genug in der Materie drin. Wir machen das ja nicht beruflich und setzen uns nicht beruflich damit auseinander. Noch nicht. Vielleicht ja irgendwann zumindest von meiner Seite.
Du.
Aber aktuell ist es halt, solche Themen sind schwierig. Und Das ist, finde ich, aber auch schade, weil ich fände es auch cool, mal darüber so ein bisschen mehr zu berichten, beziehungsweise hier einfach drüber zu sprechen und sich da auszutauschen. Aber da, auch da fehlt zum Beispiel einfach die Zeit. Ja. Und das ist auch der Hintergrund, warum dann sowas wie Instagram halt auch aufgeschoben wird, weil ich dann zum Beispiel denke, so Recherche für den Podcast selbst, also den Podcast selbst erstmal auch aufzuwerten, wo wir dann eben auch wieder im Hinblick auf Gäste, die in Zukunft dann vielleicht eingeladen werden könnten.
Ja, das ist das nächste Thema. Da haben wir ja zum Beispiel, da wäre jetzt ja eigentlich bald wieder ein Gast dran.
Ja.
Aber so aktuell haben wir uns da noch gar keinen Kopf drüber gemacht.
Ja. Ne? Ja, und das ist halt alles so die Zeit, weil man muss sich da halt entsprechend auch vorbereiten.
Ja.
Und aktuell, es ist so, wir haben es, glaube ich, jetzt schon, sagen das schon seit ein paar Podcast-Folgen. Es ist immer noch so, leider, dass Basti und ich, wir treffen uns alle zwei Wochen einmal, sitzen dann hier gemeinsam zwischen 2 und 8 Stunden, je nachdem, wie lange die Aufnahme geht und wie viel wir so zu quatschen. Ja, also, ja, okay, 8 Stunden ist vielleicht übertrieben, aber überleg mal, hier der letzte Folge ging fast 3 Stunden.
Ja,
davor saß man bestimmt eine Stunde, danach nochmal eine Stunde.
Also 4-5 Stunden auf jeden Fall.
Ja, also das kommt schon hin. Ja. Also wir tauschen uns dann schon aus, aber trotzdem ist halt einmal alle 2 Wochen, wo wir uns dann die Zeit nehmen.
Ja, ansonsten sprechen wir uns selber ja eigentlich immer nur in den Streams.
Ja, und wenn, also, und da halt auch nicht so, weil, ne?
Du bei mir meistens als Lurker. Ich melde mich bei dir, wenn ich im Nebenjob bin.
Ja.
Und da mein Laptop halt nebenbei laufen habe. Ne?
Ja.
Aber auch immer nur ganz sporadisch und muss dann halt auch weiter arbeiten.
Ne? Ja. Ja, das ist halt so das Ding, weswegen das alles Wünsche sind für dieses Jahr.
Ja.
Aber da kann ich jetzt nämlich auch das nächste aufgreifen, was mich persönlich so ein bisschen betrifft, das ich einmal hier nennen kann, was dieses Jahr ansteht. Und zwar bin ich ja auch in den, sag ich mal, letzten Zügen meines Studiums. Also ich habe jetzt, also wenn alles richtig gut läuft, dann sollte ich bis Ende April mit meinen Klausuren, beziehungsweise meine Klausuren sollten schon bis Ende März alle durch sein, oder es werden bis Ende März alle durch sein, und meine Bachelorarbeit im besten Fall bis Ende April.
Ach so, und dann bist du durch?
Dann habe ich quasi alles, was Theorie angeht, fertig. Dann muss ich nur noch mein Praktikum machen. Und mein Praktikum beginnt erst im Oktober. Egal, wo ich landen werde. Das bedeutet, zwischen Ende Bachelorarbeit und Anfang Praktikum ist Freiraum, wo ich nichts tun muss für die Uni. Max, Nebenjob halt, klar. Aber ansonsten bin ich da quasi frei. Was wiederum bedeutet, dass ich sehr viel Zeit habe. Sehr viel Zeit und einen sehr freien Kopf, wie schon lange nicht mehr, seit Jahren nicht mehr.
Ja.
Und da könnte es gut sein, dass von meiner Seite aus auf jeden Fall das alles ein bisschen mehr befeuert werden kann, was auch Podcast-Änderungen und so weiter angeht. Das als Foreshadowing, alles klappt mit der Bachelorarbeit.
Dann haben wir ja schon mal einen, wie nenne ich das jetzt, Anhaltspunkt?
Ja.
Ein Zeitraum, wo wir vielleicht mal uns ein bisschen öfter treffen könnten. Ja.
Weil das ist
bei mir
das,
dann auch klappt.
Ja, ich sag mal so, es ist ja schon viel wert, wenn einer von beiden, also wenn einer von uns beiden dazu in der Lage ist, einfach auch mal so die ersten organisatorischen Schritte zu gehen, sodass der andere sich einklinken kann. Weil ich sag mal so, das Ding ist ja, der Anfangsaufwand, Dinge ins Rollen zu bringen, das ist ja immer so der, würde ich mal sagen, schwierigste Schritt. Sobald dann irgendwann mal so ein Flow drin ist, da macht man das auch so nebenbei. Das heißt, da bist dann du, kannst du dich auch super easy involvieren, auch wenn bei dir jetzt dann weniger Freizeit ist als bei mir. Aber da kann man dann trotzdem das Ding gemeinsam voranbringen. Aber anfangen, eine Routine reinbekommen.
Einfach mal machen.
Ja, das ist halt das, was schwierig ist.
Ist im Prinzip dasselbe. Also wenn ich so, da muss ich jetzt 7,5 Jahre muss ich jetzt zurückgehen. Ne? Das war bei mir mit Twitch genau dasselbe so. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber als ich damals mit Twitch angefangen habe, da habe ich wirklich, habe ich monatelang immer nur Testaufnahmen gemacht mit meinem OBS. Mhm. Damals noch OBS, das hieß nur OBS nicht, das war nicht mal OBS Studio, war nur das erste OBS, was es damals gab. Habe ich haufenweise eingestellt, am Overlay gebastelt, wieder Testaufnahmen gemacht, wie läuft es, geguckt, ne? Ruckelt irgendwo was und so, ne? Hab nicht gesagt, ach scheiß drauf, mach einfach. Ne? Hab ich nicht gesagt, ne? Hätte ich machen sollen.
Ja, ja, ich meine, man ist im Nachhinein immer schlauer, gell? Und es ist natürlich auch immer, wenn man jetzt aus der aktuellen oder der Perspektive der Gegenwart auf die Vergangenheit guckt, denkt man sich auch immer so, ach, wie blöd.
Ja.
Aber ja, bei mir, ich habe ja Offline-Let's Plays gemacht, ganz viel. Das war ja so mein Einstieg und da habe ich auch super viel verkackt. Ich habe ganz oft Aufnahmen falsch gemacht, musste sie dann nochmal aufnehmen. Mhm. Habe dann gedacht, oh nein, jetzt ergibt das alles keinen Sinn mehr, was ich hier aufnehme. Ich habe einmal, glaube ich sogar, ich weiß nicht mehr, in welchem Let's Play das war, aber da habe ich die Aufnahme verkackt, habe dann meinen Spielstand quasi, also mein Autoplay zurückgesetzt und habe dann denselben Part, diese 20 Minuten nochmal gespielt und so getan, als ob ich es noch nie gesehen hätte. Okay. Einfach, weil ich quasi den Schein wahren wollte, wo ich mir im Nachhinein dann auch denke, so, es ist total bescheuert, weil dann ist halt die Aufnahme schiefgelaufen, dann kommunizierst halt und sag, ey, ich habe diese 20 Minuten jetzt schon erlebt, aber nein, ich habe dann gesagt, nee, okay, das geht nicht, das kann man gar nicht machen, das ist ja...
Ja, du willst dann an irgendwelchen Prinzipien festhalten, ja. Aber das... Ist aber eigentlich auch Quatsch, weil wir sind alles nur Menschen. Und das wissen auch die Zuschauer.
Ja.
so ist es dann. Ja. Nee, aber so hatte ich das auch. Ja.
Man entwickelt sich halt weiter.
Ja.
Ja, also das so als kleiner Ausblick, so was Podcast angeht, was vielleicht sich ergeben wird im Laufe des Jahres. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wir werden euch natürlich drüber informieren. Das machen wir ja gerne. Ja.
Und das als Beisatz zu diesem typischen, uns gibt es übrigens zu hören auf.
Genau. Dann würde ich sagen, erstmal zeige ich kurz, was ich mir gekauft habe.
Oh ja, die sieht sehr hübsch aus.
Das ist Dusa aus Hades, die kann auch reden.
Don't worry about me. Look who. Für alle, die jetzt das Spiel gespielt haben und ein kleines Flashback kriegen wollen.
Ja, das ist die wunderschöne Dusa aus dem Spiel Hades. Nicht Hades, Hades. Und die ist toll. Die ist richtig, richtig toll. Also die finde ich super. Da hinten in meinem Hintergrund, vielleicht sieht man es, da hängt auch Skelly, auch aus Hades. Die waren bei dem Angebot bei Fangamer und da habe ich mir die gegönnt. Ich habe schon so lange auf die geschaut. Eigentlich wollte ich aufhören, mir solche Dinge zu kaufen, aber ja, die hatte ich schon so lange im Blick und ja, ich bin sehr glücklich, die jetzt zu haben.
Und dann kann ich ja meine Tastatur, die habe ich ja schon gezeigt, kann ich meine Tastatur ja auch nochmal in die Kamera halten. Die haben mir nur eine Tastatur gegönnt. Das ist, was ich mir gekauft habe.
Die ist nicht so süß wie meine Kuscheltiere.
Das stimmt. Aber sie ist sehr leise. Sehr, sehr, sehr druckleise.
Also meine Kuscheltiere sind nicht leise, sie können reden.
Okay. Ja, ich brauchte tatsächlich eine neue Tastatur auf meinem Tisch hier, weil ich zu wenig Platz habe. Ich habe angefangen, da kommen wir dann gleich zu. Ich habe angefangen, Cyberpunk zu spielen. Ne?
Genau, lass doch das direkt als Brücke nehmen.
Aber nur ganz kurz, ne? Ich habe Cyberpunk angefangen zu spielen und habe dann gemerkt, oh scheiße, ich stoße hier mit der Maus immer gegen die Tastatur an meine alte. Ich brauche unbedingt eine neue. Und da habe ich so ein 70% Layout, was halt eigentlich in einem 60% Gehäuse ist, weil die Pfeiltasten, die sind halt sehr eng an dem restlichen Teil von der Tastatur dran. Sehr schön, sehr, sehr tolle Tastatur. Das ist die Shakun Skiller SK3 irgendwie so. Ist ein Hot Swappable Keyboard, also die Switches sind austauschbar, also sie ist full modular. Ja, also du kannst die halt wirklich, kannst alles rausnehmen, alles in Einzelteile rausnehmen. Auch das Barebone selbst. Also du könntest sogar sagen, okay, ich nehme das Barebone raus, ich lass mir ein Holzgehäuse anfertigen und du setzt das da rein.
Ne? Okay, cool.
Kannst du halt machen. Das war der eine Punkt, wieso ich mich dafür entschieden habe. Und sie ist halt sehr leise beim Tippen. Ne?
Sehr, das ist sehr, auch viel wert.
Ja, das ist sehr viel wert. Und und sie ist halt klein. Ne? Und jetzt habe ich wieder mehr Platz für meine Maus hier. Und ich bin zufrieden.
Ja. Das ist schön, das ist schön. Aber dann reden wir heute über das aktuelle Thema. Und zwar, wie gesagt, im letzten Podcast erwähnt, wir haben mehr versucht, aktiv zu spielen und weniger unaktiv YouTube-Videos zu gucken oder Filme oder sonst irgendwas. Und das haben wir gemacht. Wir haben auf jeden Fall eine Menge gezockt in den letzten zwei Wochen.
Also unser Januar war schon mal richtig produktiv, was das angeht auf jeden Fall. Ne? Ja. Bei mir hat das den zusätzlichen Grund, dass ich jetzt vergangene Woche krank war, auch krank geschrieben war. Und da konnte ich natürlich im Bett aus, da habe ich sehr viel Zeit gehabt und konnte auch spielen.
Ja, dann fang doch mal an. Du hast schon Cyberpunk erwähnt. Erzähl mal.
Ja, Cyberpunk habe ich natürlich, das hatte ich schon vorher angefangen zu spielen. Anfang des Jahres hier am Rechner, weil ich das spiele auf dem Rechner. Und ja, ich kenne es schon. Ne? nur aufgrund Phantom Liberty. Übrigens, das ist...
Dem DLC ist das, gell?
Das ist der DLC.
Ja.
Übrigens, da muss ich gleich nochmal auf die letzte Folge gleich zurückkommen. Mhm. Wenn ich dann zum nächsten Game, was ich gespielt habe, komme. Also Phantom Liberty ist das DLC von Cyberpunk 2077 und das hat halt sehr, sehr viel Content reingebracht. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob durch das DLC oder durch ein sehr großes Update, was es zum DLC gab, nochmal zusätzlich für das Spiel, ob die das dadurch reingebracht haben, aber du hast jetzt halt U-Bahn-Stationen, du hast vieles, was damals versprochen wurde, was sie nicht halten konnten, hast du jetzt im Game. Also das Spiel ist jetzt so, wie es sein sollte. Mhm. Es ist noch nicht ganz bugfrei, aber es macht Unmengen Spaß.
Ja.
Du kannst sehr, sehr viel machen. Es ist sehr, sehr groß. Und ich habe damit meinen Spaß. Ich spiele es allerdings ohne RTX, weil das bringt meinen Rechner zu überkochen hier. Also das läuft dann zwar irgendwie noch mit so durchschnittlich 50, 60 Frames, ja, aber du hast halt Parts, wo es dann auch mal auf 20 Frames runterdroppt oder so und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich RTX wieder deaktiviert. Macht aber trotzdem Spaß.
Ja, also zu der Frage, ich glaube, das kam mit dem Update. Also der Patch hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass sowas wie das mit dieser U-Bahn und sowas reingekommen ist.
Ich war mir jetzt nicht sicher. Wenn du da mehr weißt, dann sag ruhig.
Ich glaube, ich habe es in den News vernommen, dass das Update quasi oder der Patch, der kostenlose, dass der ganz, ganz viele Änderungen mit reingebracht hat. Aber die neuen Inhalte, also DLC, das natürlich alles, also Story-Inhalte, das ist natürlich alles Phantom Liberty gewesen.
Ja. Willst du es denn auch noch spielen eigentlich?
Auf jeden Fall, ja. Aber... Ja, es ist halt ein großes Spiel.
Du spielst ja jetzt auch erstmal andere Dinge, da kommst du ja dann selber auch zu.
Ja. Es ist halt ein großes Spiel und deswegen, ja, weiß ich noch nicht wann. Ich denke aber auch, dass Cyberpunk eins von den Spielen sein wird, wo ich auch offline für mich spiele. Also nicht im Stream, habe ich nicht vor.
Also es ist an sich, ist es gar nicht so verkehrt, es im Stream zu spielen. Das hat folgenden Grund, weil du musst halt keine Dialoge vorlesen. Dein Charakter spricht selbst.
Aber in meinen Augen ist genau das der Grund, warum ich es auch gar nicht als so geeignet erachte. Echt? Weil du musst aktiv zuhören und gerade im Stream und lässt sich dann eben doch mal ablenken. Also alles, was so storymäßig ist und was erzählt wird, ohne dass du Einfluss drauf nehmen kannst, finde ich schon schwierig. Deswegen fand ich Breath of Fire zum Beispiel, wo man eben die Dialoge selber vorgelesen hat, besser für einen Stream geeignet als was, wo man nur zuhört. Weil für den Zeitraum, wo Dialoge erzählt oder gesprochen werden, musst du ja im Spiel sein. Aber wenn dann Alerts kommen oder so, oder ein Raid kommt oder so, dann wirst du da rausgerissen.
Das ist richtig, da stimme ich dir zu. Aber weißt du, wo mein Grundgedanke herkommt?
Hm.
Du hast halt noch weniger Zeit, das Spiel überhaupt zu spielen. Ne? Weil wenn du immer vorliest und vorliest, ne, in dem Moment spielst du nicht.
Ne? Ja. Ja, das ist, ja, also, ja, das ist halt, sag ich mal, so ein allgemeines Ding, was Stream angeht. Man spielt generell weniger in der Zeit, in der man spielt.
Ja, ja.
Also, ich sag mal so, bei den Spielen, die ich jetzt außerhalb vom Stream gespielt habe, Alter, ich habe da so Progress gemacht. Im Stream selbst gar nicht so sehr.
Ja, ich sehe das halt, ich kann das bei mir halt sehr gut sehen, weil ich spiele halt nun mal immer noch Tears of the Kingdom, immer noch Zelda. Viele wissen, wie lange ich bei Breath of the Wild gebraucht habe. Bei Tears of the Kingdom werde ich noch länger brauchen, weil ich auch alles vorlese, jeden Dialog. Und ich bin jetzt nicht unbedingt der schnellste Vorleser. Dadurch geht halt sehr, sehr viel Zeit flöten.
Aber weißt du, was ich mir letztens gedacht habe? Ich nehme mir auch immer wieder vor, abends, bevor ich schlafen gehe, ein Buch zu lesen. Weil ich denke, ach man, Lesen ist schon wichtig. Aber wenn ich mir dann so überlege, wenn ich bei solchen Spielen, wo man selber Dialoge auch vorliest, wenn ich die alle vorlese und auch alle Chatnachrichten immer lese und so, man liest schon echt viel.
Ja, das stimmt.
Muss man auch mal sagen. Ja?
Aber nimmst du das jetzt als Argument, um zu sagen, dann brauche ich ja gar nicht lesen?
Also nee, aber ich fühle mich nicht mehr ganz so schlecht.
Ein Buch sollte man ja schon lesen, weil man es wirklich machen möchte. Ne? Also wenn, ja, wenn dich ein Buch bei Filmen sagt man immer Setting, ne? Aber wenn sie die Thematik eines Buches, wenn die dich interessiert, dann lies es.
Ne? Ja.
Ansonsten liest es halt nicht.
Ne? Ich sag mal so, Buch ist nochmal gegenüber dem, was wir schon gesagt haben, mit ey, statt YouTube-Videos doch einfach mal ein bisschen mehr aktiv Videospiele spielen, ist mit dem Buch genau dasselbe. Wenn ich mich abends ins Bett lege, da ist es aber nur nochmal schwieriger, weil dann, wenn man schon müde ist, sich dann ins Bett zu legen und dann ein YouTube-Video anzumachen, ist so viel einfacher, als ein Buch in die Hand zu nehmen.
Ja, das ist richtig.
Und das habe ich noch nicht geschafft.
Oder du guckst halt einfach die Marmeladenoma auf Twitch, das kannst du auch machen. Kennst du die Marmeladenoma?
Nee.
Oh. Die Marmeladenoma liest ihrer Community Geschichten vor.
Aha. Hm. Okay. Ist sie denn wirklich eine Oma?
Ja. Die ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sie ist Ü80 auf jeden Fall.
Und wie? Okay.
Sie verwaltet diesen Stream nicht selber. Da sitzt dann, ich weiß nicht, ob das ihr Enkel ist oder so, der im Hintergrund immer sitzt und das halt aufzeichnet.
Hm. Okay, witzig. Aber auch lustig, dass sie da Bock drauf hat. Ich meine, gut, für sie ist es wahrscheinlich toll, oder? Sie liest Geschichten vor und die Leute finden es, mögen es. Also, ja.
Ich weiß, dass Gronkh zum Beispiel, der hat sie auch schon sehr oft beworben.
Stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich habe Gronkh quasi im Hinterkopf, wie er über die Marmeladenoma spricht. Mhm. Ja, stimmt. Ja, krass. Okay, muss ich mir mal angucken, einfach aus Interesse. Ja, okay. Aber jetzt nochmal zu Cyberpunk, um da nochmal drauf zurückzukommen. Bist du denn, sag ich mal, durch, wenn du jetzt das DLC angefangen hast, muss man da das Spiel durchspielen?
Ich habe damals, als ich es angefangen habe zu spielen, zum Release, es war sehr kurz nach Release, wo es tatsächlich noch sehr buggy war, habe ich irgendwie 40 Stunden da reingebuttert, 45 Stunden. Und habe dann irgendwann... Ja, wie das bei mir halt so war, irgendwann an die Seite gelegt, weil dann kam irgendwas anderes war interessant.
Mhm.
Aber da wollte ich ja jetzt für dieses Jahr sagen, ich spiele einfach mal mehr Spiele durch. Ne? Mhm. Deswegen habe ich aufgrund von Phantom Liberty, habe ich halt mir gesagt, okay, das fängst du jetzt nochmal an und ziehst es auch wirklich durch.
Okay. Ne? Wie viele Stunden hast du ungefähr jetzt nochmal neue?
Da muss ich mal kurz mein Steam fragen.
Es reicht auch so circa.
Ja, also. Ich krieg das ja... Können wir das ja recht schnell nachgucken hier. Wenn ich die 44 Stunden abziehe, bin ich jetzt bei 11 Stunden.
Okay, also stehst du noch recht am Anfang.
Ja.
Aber fühlt sich's denn anders an als damals? Also jetzt schon?
Es läuft besser.
Okay.
Ne? Performance-technisch läuft es einfach auch besser.
Okay. Ne?
Ich weiß auch gar nicht, ob ich damals, als ich es gespielt habe, ob ich da meine RTX 3070 schon hatte. Ti. Weiß ich gar nicht.
Das Einzige, was ich weiß, ist ja, dass die Bugs den PC auch gar nicht so krass betroffen haben. Also es war ja schon spielbar auf dem PC. Es war ja eher die PS4-Version.
Trotzdem hast du auch viele Gameplay-Bugs.
Ja?
Ja.
Ja, ist schon auch eine krasse Geschichte.
Auf der PS4 waren es ja wirklich ganz, ganz herbe Grafikbugs. Und ich glaube, auf der PS5 sogar auch anfangs.
Ja, auf der PS4 war es unspielbar.
Ja, genau. Und da haben die das ja auch aus dem Store genommen, vorerst.
Ja. Und auch Geldrückerstattet, meine ich, ganz, ganz viel. Und das ist ja auch ganz schnell, ist der Preis für Cyberpunk gefallen. Ich habe mir das ja damals dann geholt für 20 Euro. Mhm. Irgendwie ein halbes Jahr, nachdem es rauskam. Und das ist schon krass.
Ja.
Ja. Ja, aber sehr cool. Also Cyberpunk, vielleicht schaffe ich das auch dieses Jahr zu spielen, dann können wir da ja vielleicht auch mal drüber sprechen irgendwann. Ja,
weißt du, Phantom Liberty war halt zum Steam Winter Sale, zwar, die hatten halt 10% Rabatt da drauf, aber es war halt niegelnagelneu und da habe ich gedacht, kostet eigentlich 30, jetzt kostet 25, holst du.
Ja.
Oder 26 oder was ich bezahlt habe. Das habe ich mir dann geholt. Und hab's auch einfach sehr zeitnah angefangen zu spielen. Und ja, macht Spaß. Also macht wirklich Spaß.
Ja, ich hab ja nur immer ein bisschen was gesehen da davon. Und ich finde es auch sehr, sehr reizvoll. Ich finde die Welt geil. Ich mag Cyberpunk sowieso als Genre, sag ich mal, oder als Setting. Und deswegen, ja. Und ich hab große Lust, diese eine Frau zu daten. Ich weiß aber noch, ich vergesse immer ihren Namen. Die mit den grünen Haaren.
Mhm.
Judy. Mhm. Judy heißt sie. Die gefällt mir sehr gut. Mit der möchte ich gerne Kinder machen. Ich weiß nicht, ob das in Cyberpunk geht, aber wenn es geht, dann möchte ich das gerne mit ihr machen.
Judy ist toll.
Ja.
Judy ist wirklich toll.
Ja, okay. So viel zu Cyberpunk. Dann würde ich jetzt einfach mal meinen großen Elefanten im
Raum
ansprechen.
Genau, ich werf mal den Ball zu dir. Ich habe zwar auch noch ein anderes Spiel.
Ja, wir wechseln uns einfach
zwei
ab.
Sogar noch, zwei.
Ich habe nämlich auch noch zwei Spiele, nach dem, was ich jetzt nenne. Und zwar Spiele, die ich beendet habe, sind es nämlich schon zwei Stück dieses Jahr. Und zwar, wie ich letzte Folge, glaube ich, auch schon gesagt habe, was als nächstes bei mir ansteht, ist die God of War-Reihe, die Trilogie von früher, also die alten God of War-Spiele. Und da habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen God of War 1 und God of War 2 beendet.
Oh, den zweiten auch schon?
Ja.
Cool, das ist ja cool.
Bin
das
mit heißt, durch.
Das heißt, du kannst dann im nächsten Stream mit dem dritten Teil anfangen?
Yes.
Oh, das darf ich nicht verpassen. Das darf ich nicht verpassen.
Ah, das wirst du wohl verpassen, weil es wird am Dienstag sein.
Scheiße.
Ja, also insgesamt God of War 1 und God of War 2 haben sich sehr ähnlich angefühlt. Ich glaube, ich muss jetzt nicht groß was zu der Story oder zum Spiel selbst erzählen. Es sind die alten God of War-Teile. Ich glaube, jeder kann sich was darunter vorstellen. Für mich persönlich waren God of War 1 und God of War 2, ich habe ja die Remaster gespielt von der PS3 über PS Plus Streaming,
ja,
habe ich das Ganze gemacht.
Deswegen, man muss vielleicht dazu sagen, das sind eigentlich PS2-Spiele gewesen.
Genau, richtig. Von 2005 und 2007, meine ich, oder? Ich glaube, der erste Teil kam 2005.
Ich habe neulich nachgeguckt, ich kann es jetzt aber, ich weiß es auch nicht mehr.
Kannst
du mal nachgucken?
Ja, guck gerne mal. Das Remaster von beiden kam dann 2010, meine ich, oder 2011 für die PS3. Ja, und die sind für mich beide auf einem sehr, 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 sehr ähnlichen Niveau, aber auch richtig, richtig cool. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht, die zu spielen. Vom Gameplay her fand ich super, also so ein richtig schönes, klassisches Hack and Slay. Und es ist jetzt ganz spannend, wenn ich die Spiele immer direkt miteinander vergleichen kann. Wenn ich jetzt mal anfange bei Gameplay, da ist für mich auf jeden Fall God of War 2 vor God of War 1, also besser. Weil ich finde, dass das Gameplay in God of War 2 sich sehr viel dynamischer angefühlt hat. Also bei God of War 1 hatte ich immer wieder das Problem, dass das Ausweichen zum Beispiel erst dann funktioniert hat, wenn die Attacke fertig war. Das heißt, du konntest einmal schlagen, musstest schon 5 Sekunden, bevor der Angriff kommt, musstest du quasi schon ausweichen. Und bei God of War 2 war das alles dynamischer. Da konntest du sehr viel schneller agieren, zwischen parieren, ausweichen, angreifen und so. Deswegen hat auf jeden Fall vom Gameplay her, vom Kampfsystem, beide dieselben, aber auf jeden Fall wurde God of War 2 verbessert gegenüber God of War 1.
Okay. Also du hast übrigens recht, ne? Der erste Teil kam 2005, der zweite Teil 2007.
Ah ja, okay.
Um das nochmal zu bestätigen.
Okay, cool. Dann haben wir als nächstes die Rätsel, würde ich jetzt mal sagen, in God of War. Ich habe ja auch schon Darksiders gespielt letztes Jahr. Da sieht man auf jeden Fall, wo Darksiders so seine Inspiration hergeholt hat. Auf jeden Fall bei der God of War-Reihe. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass mir der erste Teil weitaus besser gefallen hat als der zweite, was die Rätsel angeht. Weil ich teilweise, also bei God of War 1 wusste ich immer, was ich tun muss. Es sind seichte Rätsel. Also es ist ja nie so, dass du denkst, okay, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber bei God of War 1, finde ich, waren die Hinweise, die du bekommen hast, offensichtlicher und nachvollziehbarer. Bei God of War 2, finde ich, war das so ein bisschen Zelda-like. Alles so ein bisschen an der Nase herbeigezogen. So nicht unbedingt schlüssig. Teilweise musstest du Dinge tun, wo ich mir gedacht habe, okay, fand ich jetzt dumm. Irgendwie random eine Statue zerschlagen, die da am Rand steht, um einen Block zu bekommen, der über der Statue drüber war, wo ich denke, ich habe den Block jetzt nur entdeckt, weil ich einfach aus Bock die Statue zerschlagen habe. Aber was, wenn ich den Bock nicht gehabt hätte? Dann stehe ich vor dieser Wand und denke mir, wie soll ich da jetzt hochkommen? Na, dann muss es einen anderen Weg geben. Dann renne ich in der Weltgeschichte rum, bis ich dann irgendwann doch vielleicht zufällig diese Statue zerschlage, weil man den Block nicht wahrgenommen hat über der Statue. Und dann, ach so, okay, den Block muss ich nehmen, um die Wand da hochzukommen. Und solche Situationen hattest du bei God of War 2 ganz, ganz oft.
Und Aber grundsätzlich sind die beiden Spiele ja sehr schlauchig eigentlich. Ne?
Ja, voll.
Das ist ja,
voll,
ist ja, ja. Ist ja keine Open World in dem Sinne. Das ist ja mehr ein Schlauch, wo du durchläufst.
Aber trotzdem hatte ich Wegfindungsprobleme bei God of War 2.
Willst du vielleicht nochmal erklären, wie lange du bei der sich drehenden Säule bei God of War 1 gebraucht hast?
Warum machst du immer solche Themen auf? Das gefällt dir immer.
Also, mir gefällt das, weil ich mich auch amüsiert habe, als ich da vorm Stream hing und dachte, Ramon.
Also es gab zwei Stellen in God of War 1, die mich ein bisschen rasend gemacht haben. Ich habe ja God of War 1 am Ende in einer riesigen Session dann fertig gespielt. Zwischendurch sogar Pause gemacht, um was zu essen und dann wieder zurückgekommen. Und da waren zwei Stellen, die echt eklig waren. Und das waren Jump'n'Run-Passagen, weil, ey, ja, PlayStation 2 Spiele und Jump'n'Run, das ist halt, also in Verbindung mit Spielen, die kein Jump'n'Run sein wollen, beziehungsweise Spiele, die kein Jump'n'Run sind, aber eins sein wollen, so rum. Und die waren natürlich richtig, richtig kacke, so diese zwei Stellen. Einmal musste man über so einen Abgrund rüberspringen, wo die ganze Zeit so Räder hin und her sind. Ich bin so oft runtergefallen, ich bin richtig sauer geworden. Und das andere, was noch viel schlimmer war, war im Hades, wenn du dann da diesen Berg hochklettern musst, wo die ganze Zeit so Schneiden kommen und sobald du getroffen wirst, irgendwie fällst du wieder komplett runter.
An der Säule.
Ja, das war echt ätzend. Es war dann zum Glück doch nicht ganz so lang, wie ich erst angenommen habe. Aber lang genug. Lang genug, um mich zu ärgern.
Das Ding ist, diese Säule, die hat halt auch ein Pattern. Du kommst da eigentlich ganz schnell hoch, wenn du das raus hast.
Mhm.
Aber ja, das musst du halt erstmal rausfinden.
Ja. Ja, das war schon so ein bisschen fies. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt auch das nochmal aufgreifen, gerade was so die Levelgestaltung angeht, also Leveldesign, auch was Übersichtlichkeit angeht, würde ich auch God of War 1 vor God of War 2 sehen, weil ich einfach, bei God of War 1 war für mich immer klar, wo ich hin muss. Es war immer offensichtlich bei God of War 2. Ich habe ganz oft einfach auch die Wände, wo man klettern kann und so, nicht gesehen, weil die so im Hintergrund lagen. Also oder auch Knöpfe auf dem Boden waren nicht so hervorgehoben, wie es in God of War 1 zum Beispiel war. Es war einfach alles ein bisschen unübersichtlicher bei God of War 2. Und dann natürlich der ganz große Part noch, die Story, die erzählt wurde, muss ich auch sagen, dass God of War 1 viel besser war als God of War 2. Weil die Story, die erzählt wird, das ist jetzt, also ich würde jetzt mal sagen, muss ich jetzt nicht wegen Spoilern aufpassen, weil es sind alte Spiele, bei den alten God of War-Teilen, für den, der es jetzt nicht hören möchte, jetzt müsst ihr halt kurz weghören. Bei God of War 1 geht's halt storytechnisch um Kratos. So, Kratos-Geschichte, seine Rache, er will Ares töten und was ihm in der Vergangenheit passiert ist, wie er eben verraten worden ist von Ares etc. pp. Und in God of War 2 geht's eigentlich nur darum, dass er dann schon so, dass er ist Gott des Krieges und er wird wieder verraten von Zeus und er will sich rächen. Punkt. Mehr ist es nicht. Und da fand ich so die Tiefe von der Story bei God of War 2 quasi nicht vorhanden. Also ich fand es schon fast belanglos, was in God of War 2 passiert ist. Also ich würde fast sagen, dass God of War 2, also God of War 1 ist die Origin Story, oder beziehungsweise nicht die Origin Story, God of War 2, 1 ist der Einstieg in eine epische Geschichte. God of War 2 ist eine Fillerfolge und God of War 3 wird richtig krass anziehen. Weil der Cliffhanger am Ende von God of War 2, der hat es schon in sich gehabt.
Willst du, weißt du, hast ja auch gerade über Spoiler gesprochen, dass das ja eigentlich nicht so relevant ist, jetzt einen Spoiler rauszuhauen, weil die Spiele halt so schon so alt sind, aber willst du denn von mir mal einen kleinen Spoiler bezüglich des dritten Teil haben? Also nicht inhaltlich, das meine ich gar nicht, sondern allein der Optik wegen, weil
Ein Spiel, das für die PS3 gemacht worden ist, gell?
Genau, und das waren schon echt, das war schon eine Hausnummer damals. Mhm. Also das waren Welten.
Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Mhm. Weil ich finde ja auch, dass God of War 1 und 2 schon sehr, sehr gut aussehen. Also die Cutscenes, ich glaube, die wurden im HD-Remaster natürlich auch nochmal ein bisschen aufgehübscht teilweise.
Das kann sein, das weiß ich, habe ich es gar nicht so im Kopf.
Aber prinzipiell, finde ich, sah das schon wirklich gut aus. Also ich kann mir so super vorstellen, warum die Leute das abgefeiert haben früher.
Also ich war sehr begeistert, als ich das gespielt habe,
nachdem
ich Teil 1 und 2 durch hatte. Ich habe das, glaube ich, weiß gar nicht mehr, wie es genau war, aber ich glaube, ich habe mir diese Collection gekauft, die beiden Teile gespielt und während ich einen der beiden Teile gespielt habe, kam Teil 3 raus. Und habe ich mir das gleich mitgekauft und habe dann alle drei gleich durchgespielt. Ja. So war das.
Ich stell's mir hart vor, wenn du nach dem Cliffhanger von God of War 2, da ist er am Ende bei God of War 2, ist ja der Endkampf hier gegen Zeus. Und schafft er es ja abzuhauen und so. Und God of War 2 und Kratos schwört dann Rache, alle Olympier zu töten. Also es ist ja bekannt, dass er alle Olympier auch getötet hat. Also wer den 2018er Teil kennt. Dahingehend weiß ich ja, wie es am Ende enden wird. Aber ich fand's richtig, richtig krass, wie er dann die Titanen zurückgeholt hat und alle Olympier töten möchte. Und dann klettern die da gerade den Olymp hoch und dann ist Ende. Und dann, ja, jetzt warte mal 3 Jahre, bis der nächste Teil rauskommt. Das ist schon böse. Weil das war gerade so, du spielst die ganze Zeit God of War 2. Alles ist so ein bisschen schwammig, es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Du machst halt so deine Rätsel. Es ist aber alles nur Foreshadowing eigentlich, was du machst. Und dann ist vorbei. Das ist schon echt böse. Also da hab ich mir gedacht, Gott sei Dank musste ich den Cliffhanger nicht erleben. Das hat mich, glaube ich, sauer gemacht damals. Oder würde mich auch heute noch sauer machen. Weil, wie gesagt, God of War 2 ist für mich eine Fehlerfolge. Ist ein tolles Spiel, aber das, aus diesem Grund würde ich sagen, dass God of War 1 für mich persönlich das bessere Spiel ist. Weil es einfach im Komplettpaket, auch wenn das Gameplay technisch nicht ganz an God of War 2 rankommt, im Komplettpaket aber einfach ein runderes Spiel ist.
Ja, weil ich glaube, also das wird wahrscheinlich so wie viele andere Serien, die angepackt werden, die aus dem Boden gestampft werden, sage ich mal so, wird God of War vielleicht auch nur ein Spiel gewesen sein, wo man vielleicht grundsätzlich gar nicht wusste, machen wir da noch einen zweiten Teil?
Ja, ja.
Aber da das so eingeschlagen hat damals, sehen wir, wo die Reise hingegangen ist.
Ja, absolut, absolut. Ich habe mir auch bei God of War 1, ich will mir von God of War 2 das auch noch anschauen, die quasi so ein Behind-the-Scenes-Doku angeguckt. Was auch super spannend ist, weil da siehst du dann halt die Entwickler im Jahr 2005, wo das Spiel rauskam.
Ja.
Und in der Entwicklungszeit, wo die 2002, glaube ich, angefangen haben da damit, ist halt super spannend, so zu sehen, wie die damals dieses Spiel betrachtet haben und was ihre Wünsche waren und das Brutalität und so. Wir wollen was Neues erschaffen, wir wollen das perfekte Spiel erschaffen und so. Und alles realistisch aussehen lassen, dann denkst du dir heute natürlich, haha, PS2 realistisch. Aber das ist halt das Krasse, dann da die Perspektive von vor 20 Jahren zu sehen.
Du musst halt zurückdenken. Vor 20 Jahren hatten die Möglichkeiten noch nicht, die sie heute haben.
Genau. Und das ist halt super spannend. Und was ich zum Beispiel auch, was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, die haben ja trotzdem damals auch eine Beta gemacht. Eine Beta wurde sie dann quasi, Leute haben testen lassen, wo ich mich dann erst gefragt habe, okay, warte mal, damals Internet war noch nicht.
Nee, da hast du dann ein Testmuster zugeschickt bekommen, meine ich.
Nee, die haben es sogar ganz anders gemacht. Die haben sich von der örtlichen Universität Leute geholt, 5, 6 Leute, und haben dir das Spiel spielen lassen und ihnen dabei zugeguckt.
Ach so.
Was ich total cool finde. Die haben Studenten rangeholt, die durften God of War spielen und die haben denen dabei zugeguckt und haben das dann als Feedback genommen. Wie war das? Okay, haben sie dann direkt verstanden, was sie an der Stelle tun mussten? Oder war es schwierig zu sehen? Haben sie den einen Schalter nicht erkannt? Wenn sie den nicht erkannt haben, okay, dann müssen wir da vielleicht noch so einen kleinen Schimmer drauflegen, dass man ihn erkennt. Das kam halt in dem Behind the Scenes, was ich super spannend finde, weil heutzutage ist das natürlich hier, machst du Steam, Beta, 100 Millionen Leute können sich's runterladen und dann hast du da dein Ergebnis. Aber ja,
Betas sind damals anders abgelaufen.
Ja, also finde ich super spannend. Und das habe ich mir übrigens auch als kleinen Vorsatz genommen, weil das war im Spiel integriert. Also im Spiel war das Behind the Scenes drin, als Doku und zusätzliche Inhalte, was ich super cool finde. War ja bei Hellblade auch so, mag ich. Also das dürften sie gerne öfter machen, bei Videospielen grundsätzlich. Aber das habe ich mir so ein bisschen als Vorsatz genommen, um mir von mehreren Spielen sowas auch mal anzugucken. Weil ich habe dann mal auf YouTube geschaut, wenn du explizit nach Spielen suchst und Behind the Scenes, da findest du super viel. Da gibt's super viele Dokumentationen. Es gibt allein von God of War Ragnarök eine 2-stündige Dokumentation, Der Weg des Kratos, wo du dann den Anfang bis zur heutigen Zeit, die komplette Entwicklungszeit und die Abläufe als Vergleich und wie haben sie sich gesteigert und so und was war die Idee, alles nachvollziehen kannst, wo auch die Synchronsprecher mit eingebunden werden und mit dem CGI und wie sie das alles gemacht haben, Motion Capturing.
Als Dokumentation oder was?
Ja, 2-stündige Dokumentation.
Okay.
Mega cool. Habe ich mir noch nicht angeguckt, aber ich will mir auf jeden Fall mal zu Spielen, die ich gespielt habe, unbedingt solche Behind-the-Scenes angucken. Was mich auch voll interessieren würde, wäre Hades zum Beispiel.
Da muss ich jetzt mal kurz den Finger heben, ne?
Ja.
Wie war das mit, wir wollen nicht mehr so viel YouTube?
Ja, aber da ist es ja was anderes.
Ja,
das ist ja was anderes.
Ich weiß, alles gut. Ich wollte nur ein bisschen,
schnippisch sein.
Bisschen veräppeln.
Ja. Aber ja, auf jeden Fall, God of War finde ich voll geil. Ich finde es mega gut, dass ich die Story jetzt so nochmal nachhole. Hintergrund ist ja, wie gesagt, das DLC Valhalla von Ragnarök, wo ich gesagt habe, ey, ich will vorher die Originalspiele spielen. Und ich bereue es in keinster Weise. Also, ich ahne jetzt schon, dass die Top-Spiele 2024, das wird hart, wenn es schon so anfängt. Weil das ist ja nicht das Einzige, was ich jetzt gespielt und angefangen habe.
Wird bei mir wahrscheinlich auch schwerer.
Mhm. Ne?
Weil ich habe natürlich auch noch was gespielt und auch schon durchgespielt. Aber ja, da komme ich jetzt gleich zu. Deswegen
ja, ich
noch mal
bin fertig.
Ja,
du darfst.
Noch mal kurz. Also ich denke, dass du Augen machen wirst, wenn du God of War 3 anfängst.
Ich glaube auch. Ich glaube auch.
Also das wollte ich auf jeden Fall sagen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Da werdet ihr höchstwahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge dann davon hören, weil ja, ich denke, ich werde das durchziehen bis dahin.
Hallo, kurzer Einschub mal vom Zukunftsbasti hier. Ich werde gleich im Folgenden über Callisto-Protokoll sprechen. Da ist mir wahrscheinlich ein kleiner Spoiler rausgerutscht. Also für alle, die diesen Spoiler nicht hören wollen, einfach mal bitte weiter skippen. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht, falls ihr das Spiel noch spielen wollt, weil so alt ist es noch nicht, dann einfach weiter skippen, ja. Dankeschön.
Ja. Ich habe Callisto-Protokoll angefangen zu spielen. Und da muss ich vielleicht nochmal kurz auf die letzte Folge zu sprechen kommen, weil da habe ich nämlich Phantom Protocol gesagt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich da den DLC von Cyberpunk irgendwie mit Callisto Protocol vermischt, ja, im Kopf so. Aber ich frage mich nicht, wie das passieren konnte. Nein, ich meinte.
Man muss dazu sagen, als er das gesagt hat mit Phantom Protocol, er hat es so selbstbewusst gesagt, er hat mich so verunsichert. Ich habe auf YouTube geguckt, weil es hat mir nichts gesagt, so, hä, was für ein Spiel. Und dann habe ich geguckt, Phantom Protocol habe ich von, was war's, dieser Koop-Shooter, nicht Overwatch, sondern der andere,
Phantom.
Mann, nicht Overwatch, sondern Apex, von Apex. Weil Phantom Protocol ist bei Apex eine Waffe. Und dann habe ich auf YouTube geguckt, da habe ich nur Videos gesehen, so Apex, irgendeine Maschinengewehr. Was redet der da? Aber du warst so selbstbewusst in der Art, wie du es rübergebracht hast. Ich habe mich nicht getraut, es in Frage zu stellen. Ich habe gedacht, okay, ich frage ihn nach dem Podcast nochmal.
Frag mich nicht, wie das passieren konnte, dass ich diesen Verwechsler gemacht habe. Also es war my bad auf jeden Fall. Also das, da muss ich, da ja, darf ich, kann das vor den Mund nehmen. Das ist meine eigene Schuld gewesen. Das wollte ich nicht. Ja, Callisto-Protokoll. Ein sehr, sehr hartes Spiel. Also gameplay-technisch ist das, vielleicht nochmal kurz was zu der Storyline vorab.
Ja,
du
genau,
spielst,
erzähl mal, was ist das überhaupt
spielst,
für ein Spiel?
Du spielst der Hauptprotagonist, du spielst einen Kerl namens Jacob Lee, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Jacob heißt er auf jeden Fall. Ist ein Transportschiff Pilot. Also das Setting ist halt ein Science-Fiction-Setting.
Dead Space ist ja
Dead Space-mäßig,
genau. Der nächste Verwandte.
Genau. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das auch irgendwo zu dieser Storyline gehört. Callisto Protocol. Ich weiß es nicht genau. Ich meine es irgendwo mal gelesen zu haben, dass es irgendwelche Anhaltspunkte gibt, die darauf hindeuten, dass das im selben Universum wie ein Dead Space spielen soll. Ich weiß nicht mal, ob es derselbe Entwickler ist. Ich habe keine Ahnung. Ne? Kann ich jetzt nicht sagen.
Nee, derselbe Entwickler ist es nicht, weil Dead Space ist, meine ich ja, EA.
EA selbst?
Ich glaube ja.
Ja.
Aber der Entwickler von Callisto Protocol, das habe ich zumindest mitbekommen, der hat gesagt, dass natürlich die Inspiration 100% Dead Space ist.
Ja, das merkst du aber auch. Ne? Das merkst du. Es ist auch ein Third-Person-Shooter, will ich jetzt gar nicht sagen. Das ist mehr so ein, also gameplay-technisch ist es aufgebaut wie eigentlich wie ein The Last of Us im Prinzip. Ja. Aber es macht halt sehr, sehr viele Sachen leider nicht so gut.
Ne? Okay.
Es ist vom Gameplay sehr, sehr klobig. Also die Waffensteuerung ist auch gar nicht so intuitiv, wie das bei einem The Last of Us der Fall war. Waffenwechsel und so, das gestaltet sich alles sehr, sehr schwierig. Also ich hatte meine Probleme tatsächlich. spielen, also schwierigkeitstechnisch lässt es sich fast schon wie ein Souls-like spielen.
Mhm.
Sehr, 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 sehr knackig. Und ich hatte Phasen, also Stellen, wo ich halt wirklich 20 Mal gestorben bin, ne, bevor ich weiterkam.
Hast du einen Schwierigkeitsgrad zum Einstellen?
Habe ich, ja. Ich lasse grundsätzlich immer auf normal gestellt.
Ja.
Habe ihn dann irgendwann im Laufe des Spiels auch runterstellen müssen, auf einfach.
Okay, krass.
Die einfachste Schwierigkeit. Und selbst da hatte ich noch meine Probleme bei gewissen Boss-Fights.
Mhm.
Ja.
Okay.
Aber ich bin jetzt irgendwie drüber weggekommen, wo das Spiel storytechnisch irgendwie so hinsteuert. Jacob Lee ist ein Transportschiff-Pilot, der scheinweise Medikamente von A nach B transportiert. Aber da gibt es eine Organisation, um jetzt nicht zu viel zu sagen, eine Organisation, die Proben eines Viruses, wenn ich das richtig interpretiert habe, von A nach B schifft. Und er das aber nicht weiß. Das kriegt er halt erst im Laufe des Spiels raus.
Mhm.
Und ja, was dann da alles passiert, ich will das gar nicht so weiter verraten, weil so alt ist es ja auch noch gar nicht, das Spiel. Es ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen, vorletztes, ne, 22 erschienen.
22 meine ich, ja.
Also für alle, die es noch spielen wollen. Die Story hat halt angeregt zum Weiterspielen. Das ist halt das Ding.
Okay, also Storytelling war gut.
Storytelling war meiner Meinung nach richtig gut.
Mhm.
Da habe ich auch über dieses klobige Gameplay hinweg gesehen, tatsächlich.
Okay.
Weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Und das sage ich als jemand, der von Science Fiction gar nicht so überzeugt ist.
Hast du Dead Space gespielt?
Nein. Also okay. Ich habe den ersten Teil, den damals, nicht den neuen, den ersten Teil, den allerersten Teil, damals habe ich angespielt, aber mehr auch nicht.
Okay.
Das hat mir damals nicht so gut gefallen. Vielleicht spiele ich den neuen ja wirklich mal an.
Ja, weil ich finde, da wäre es halt spannend, wenn man das dann halt vergleichen könnte.
Ja.
Miteinander.
Ja. Aber so grundsätzlich, also ganz grob gesprochen, Gameplay fand ich jetzt nicht so geil.
Mhm.
Aber das Storytelling hat halt angeregt zum Weiterspielen. Und das hat mich, ich habe es wirklich, ich glaube, ich habe es 3 oder 4 Abende gespielt. Ich habe es halt gespielt, bis ich es durch hatte. Ich habe auch nichts anderes gespielt in der Zeit.
GG, Basti, kann man schon mal sagen. Ja. GG zum Durchspielen.
Aber da muss ich natürlich auch wieder sagen, ich war halt krank die Woche. Und ja, ich habe es, glaube ich, vor 3 Tagen habe ich es durchgespielt. Und das, sonst hätte ich es halt nicht spielen können. In der Art und Weise.
Ja, klar, so zeitintensiv meinst du halt.
Ja, genau.
Ja. Okay.
Ich habe halt also sehr viel Zeit gehabt, im Bett zu spielen und habe dann auch quasi immer bis in die Nacht gespielt. Habe mich halt nebenbei geschont, immer Tee getrunken und so weiter. Man hört es vielleicht auch noch so ein bisschen. Also ich räusper mich noch sehr oft. Aber mir geht's schon wieder ganz gut.
Ja. Aber guck mal, das ist auch cool, dass du das hinbekommst. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich nur ein bisschen krank bin, ich kann nichts mehr machen. Ich bin so ein, wirklich, so Männergrippe ist bei mir ganz, ganz schlimm. Ich bin so krass im Mimimi-Modus. Ich will dann nichts, ich will nur da liegen, ich will, dass einfach alles vorbei ist. Zocken kann ich nicht dabei. Das ist ganz, ganz schwer für mich.
Also je nach Ausmaß der Grippe habe ich das natürlich auch. Ich hatte einen grippalen Infekt.
Also ich meine, wenn mir muss es gar nicht so schlecht gehen, dann kann ich das schon nicht mehr. Das meine ich da damit. Also ich habe es ja bei Corona gesehen. Ich hatte Tage, mir ging es nicht mehr so schlecht. Also es war schon wirklich okay, klar, immer mal wieder husten, mal wieder Nase putzen und so. Aber ich konnte nicht spielen. Es ging nicht. Es war vielleicht auch letztes Jahr. Vielleicht wäre es jetzt anders, wo ich ein bisschen umgedacht habe.
Ja, aber jetzt, ich atme tatsächlich aktuell auch wirklich gerade wieder nur über ein Nasenloch. Also die andere Nasenseite ist zu.
Eine Sache noch zu Callisto-Protokoll.
Ja.
Von der ich gehört habe, weil Holy hat es ja zum Beispiel auch gespielt.
Mhm.
Und liebe Grüße gehen raus an Holy!
Holy!
Und er meinte anfangs, dass es schon auch so der Horrorfaktor schon da war, aber der im Laufe der Zeit voll verloren gegangen ist. So der Horror-Aspekt. Würdest du das bestätigen? Weißt du, Sci-Fi-Horror, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, also du hast halt so, ich würde das gar nicht sagen. Also du hast auch mitten im Spiel, also wenn man jetzt mal irgendwie so mittendrin sich befindet, da hast du schon noch, gehst eine Leiter runter, die Kamera dreht sich und auf einmal hast du einen Mob vor dir, ne? Also einen Mutant. Ne? Mhm. Das ist eigentlich schon, ist schon ein Jumpscare. Also das war schon heftig.
Okay.
Fand ich. Okay, das war nicht am Anfang des Spiels.
Okay.
Aber es kann natürlich sein, dass Holy hier was anspricht, was ein Problem, was viele Spieler haben. Denn wenn ein Jumpscare wenn das halt vorausschaubar wird.
Ja, genau.
Das würde ich schon sagen. Also das, was halt so zu sehen ist im Spiel, es ist halt nicht sehr umfangreich. Es spielt nicht mit der Art und Weise des Jumpscares. Ne? Also das ist halt auch immer dasselbe, ne? Weil die Mutanten immer dasselbe sind.
Ne? Ja, okay. Wie ist denn die Atmosphäre allgemein? Ist die gut?
Sehr düster und ja, optisch ein Hingucker. Ne?
Ja, optisch ist das brutal, Spiel, ist es ja auch heftig auf die Art und Weise, wie du sterben kannst. So. Ja.
Optisch ist es wirklich ein Hingucker, das Spiel. Also wer optisch ansehnliche Spiele spielt, wer gerne Sci-Fi-Spiele spielt, wer gerne Horror-Spiele spielt, guckt es euch einfach an.
Ja.
Ist bei PS Plus, kannst du gratis spielen.
Ach was, PS Plus ist dabei?
Ja.
Ah, okay, cool. Ja.
Das heißt, warte mal, ich weiß nicht, ob es im es kann auch sein, dass es nur ein monatliches Spiel war. Das weiß ich jetzt gar nicht. Da müsste ich meine PlayStation fragen.
Ich glaube nicht, weil sonst wüsste ich das.
Ja?
Weil ich hole mir die monatlichen Spiele ja immer und gucke auch immer aktiv, was das für welche sind. Ich glaube nicht, dass das monatlich drin war. Also ich kann mich zumindest nicht aktiv dran erinnern. Aber vielleicht irre ich mich auch. Mein Gedächtnis ist ja auch nicht immer das Beste.
Ich habe es auf jeden Fall durch PS Plus habe ich es.
Okay. Ja, okay, cool. Ja, Callisto Protocol ist auch so ein Spiel, wo ich prinzipiell eigentlich schon auch Bock drauf gehabt hätte. Aber ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich spiele lieber jetzt die Resi-Teile nach und nach, als dass ich Callisto Protocol anfange. Und bevor ich Callisto Protocol anfange, würde ich, glaube ich, auch eher Dead Space spielen.
Echt?
Weil ich glaube, Dead Space ist das bessere Spiel gegenüber Callisto Protocol. Zumindest von dem, was ich so gehört habe.
Also, ich glaube, von den Bewertungen ist es auch besser, tatsächlich. Mhm. Von den globalen Bewertungen. Ich war halt nur immer so strikt gegen Sci-Fi irgendwie. Und aber ich glaube, ich taue da so langsam auf, so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Ja, ey, manchmal muss man Dinge einfach ausprobieren. Ja. Und heißt ja nicht, dass einem alles in dem Genre dann gefallen muss, aber es gibt vielleicht dann doch immer vereinzelt Kandidaten. Ja. So, ne? Ja, aber sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Dann hast du ja schon mal dein erstes Spiel beendet für dieses Jahr. Sehr, sehr geil.
Ja, ich glaube nicht. Also wenn ich halt das so beibehalte, dass ich halt, ich sag mal so, im Monat ein, zwei Spiele durchspielen kann, wenn es jetzt in derselben Größe ist, sage ich mal, Cyberpunk werde ich in einem Monat noch nicht durchgespielt haben. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ne?
Ja.
Dann glaube ich aber auch nicht, dass das so ein Top-5-Kandidat wird. Das glaube ich nicht.
Mhm. Ja, mal gucken.
Aber es ist, also die Story bewegt halt schon zum Weiterspielen. Also das kann ich schon sagen.
Okay. Dann würde ich den Sprachball übernehmen.
Yay! Ich muss den noch zuwerfen. Ich habe hier leider keinen Ball.
Dankeschön. Welches Spiel ich auch recht exzessiv gespielt habe, würde ich sagen, außerhalb vom Stream, God of War 1 und 2 war ja im Stream komplett. Außerhalb vom Stream, ein Spiel, das ich sehr viel gespielt habe, nennt sich Roguebook. Roguebook ist ein Spiel, das sehr, 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 sehr nah an Slay the Spire dran ist.
Ich weiß gar nicht, wo ich davon gelesen habe. Ob ich da irgendwie.
Ich weiß.
Ach ja, hier. Wie heißt die Seite? Rank One.
Okay,
da habe ich das gesehen.
Ja, da habe ich es hinzugefügt.
Da habe ich das auf deinem Profil gesehen.
Ja. Also ich habe schon 15 Stunden, glaube ich, da drin in Roguebook. Und 50? Ja, 15.
Ach so.
Also 15.
50? Ich dachte, was?
Der ist so krass auch wieder nicht. Aber es erinnert sehr, sehr stark an Slay the Spire. Also um das einmal kurz aufzugreifen, es ist ein Roguelike Deckbuilding Game. Mhm. Und ist so gesehen vom Prinzip her ähnlich wie Slay the Spire, kennt ihr ja, habe ich ja schon oft drüber gesprochen.
Ist aber nicht vom selben Entwickler?
Nee.
Okay.
Okay. Und es macht aber natürlich ein paar Dinge anders. Also du hast nicht die klassische Map, so wie du es bei Dead Cells zum Beispiel auch hast. Du wählst einen Bereich aus, dann spielst du den Bereich, dann wählst du den nächsten Bereich aus und spielst ihn. Sondern du hast so eine Art Overworld und bewegst dich in dieser Overworld, wo ein Pfad ist, aber du mit Tinten bzw. Pinseln deinen Pfad selber aufdecken kannst. Also du hast quasi so eine Buchseite, du bist in einem Buch drin, deswegen Rogue Book. Und kannst eben mit Pinseln und mit Tinten nach und nach das Buch aufdecken und entdeckst dann zufällig neue Gegner, neue Heilungen, neue Karten, die du aufdecken kannst, Gold und was weiß ich, um dir neue Karten zu kaufen beim Händler, bla bla bla. Mhm. Das ist ziemlich cool gemacht, weil du halt sehr individuell dich immer bewegen kannst und dir überlegen kannst, okay, gehe ich jetzt eher in die Richtung oder da, könnte hier noch was sein, bla bla bla. Kannst auch Fähigkeiten bekommen, wo du dann gewisse Positionen von Dingen sehen kannst. Also da könnte ein Edelstein versteckt sein und das wird mir angezeigt auf der Map, aber da muss ich mir überlegen, will ich den Weg da oben hingehen oder will ich vielleicht mir lieber das Item unten links holen? Da musst du dann so ein bisschen überlegen. Aber du hast eigentlich sehr viele Möglichkeiten, sodass du nicht krass eingeschränkt bist, sondern fast alles machen kannst, so was auf den Seiten drauf ist. Die Kämpfe sind so wie bei Slay the Spire auch. Du hast dir ein Deck, das du dir nach und nach zusammenstellst und dann eben gegen die Feinde kämpfst in einem rundenbasierten System. Kannst, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Karten oder sowas in der Runde, je nachdem, wie viel Energie du hast, setzen, um Angriffe zu machen, um Zustände auszulösen, um dich selber zu verteidigen. Der Twist ist daran, du hast 2 Spieler, also 2 Kämpfer, mit denen du kämpfen kannst, die alle die verschiedene Fähigkeiten haben. Insgesamt gibt's 5 verschiedene und du kannst die so miteinander kombinieren, wie du möchtest. Und es macht einen Unterschied, wer vorne ist, wer hinten ist, also je nachdem, welche Fähigkeiten du einsetzt, welche Fähigkeiten die einzelnen Kämpfer, mit denen du spielst, selber nochmal mit sich bringen. Der eine zum Beispiel kann immer, wenn er getroffen wird, lädt er so eine Art Zorn auf und wenn die Leiste voll ist, dann macht er besonders viel Schaden. Der andere heilt sich nach jedem Kampf, ist also eher defensiver Kämpfer so. Und da kannst du halt super viel kombinieren, hast auch da wieder verschiedene Kapitel, wo du dann Bosse besiegen musst und so musst du dich halt so durch das Game kämpfen. Und ich würde sagen, das ist ziemlich cool gemacht. Eine Runde ist anders wie bei Slay the Spire, wo du mal, keine Ahnung, 20 bis 40 Minuten brauchst bei Slay the Spire für eine komplette Runde, wenn du es fertig spielen möchtest, ist bei Roguebook brauchst du eher zwischen 2 und 4 Stunden.
Oh, also okay.
Ja, also es ist wirklich sehr, 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 sehr aufwendig. Das wird natürlich weniger.
Dann ist es wahrscheinlich ein sehr umfangreiches Spiel vom Gameplay her.
Es ist halt dadurch, dass du immer wieder nicht, bei Slay the Spire fällt ja der komplette Aspekt Overworld und selber Entscheidungen treffen, wo du hingehst, weg. Bei Slay the Spire hast du einen Weg, den du dir aussuchst und dann sagst, okay, ich gehe dahin, dann dahin und dann bist du direkt im Geschehen drin. Und bei Roguebook kannst du halt rumlaufen, dann schaust du dich um, okay, wo ist etwas, okay, wo gehe ich als nächstes hin, dann gehe ich da lang und dann gehe ich hier hin, dann gehe ich erst wieder zum Shop runter. Also du verbringst wirklich viel Zeit damit, dir deinen Weg zu bahnen, so durch das Spiel. Und das kostet halt unglaublich viel Zeit. Weil du halt auch, du kannst theoretisch durch die Kapitel durchgehen und immer nur 2 Kämpfe sind Pflicht, die du machen musst. Und dann kannst du zum Boss. Aber um deine Charaktere natürlich zu verbessern, neue Karten zu bekommen und so, machst du natürlich viel mehr Kämpfe. Und am Ende hast du dann halt neben den 2 Pflichtkämpfen irgendwie noch 10 weitere Kämpfe, die du pro Kapitel machst. Und dann bist du plötzlich bei 30 Kämpfen für einmal das komplette Spiel durchspielen. Was aber auch nur 5 oder 6 Kämpfe sein könnten am Ende. Also das variiert schon sehr, sehr stark. Und ich denke, gerade am Anfang, wenn man eben in das Spiel reinkommen möchte und so, machst du natürlich die ganzen Kämpfe, um deine Charaktere zu verbessern. Ja. Es ist dahingehend auch sehr einfach, würde ich sagen. Also ich habe es bisher bei, wie viele Durchläufe habe ich gemacht? Ich glaube, so 6 oder 7 Durchläufe habe ich gemacht. Und ich habe 5 oder 6 davon gewonnen, komplett.
Spielt es sich denn so rein gameplay-technisch? Mich interessiert das gerade, weil du halt sagtest, für einen so einen Run brauchst du deutlich länger als bei Slay the Spire. Mhm. Ist es vom Gameplay her mehr träge? Also träger als bei Slay the Spire? Oder?
Nö, nö. Aber du hast halt, ich würde sagen,
dadurch, dass du... Oder es sind einfach nur mehrere Räume, die du durchläufst.
Genau, du hast halt quasi drei, also das, was ich beschrieben habe mit dem Tinten und mit dem Pinsel aufdecken und so, das hast du halt dreimal. Mhm. Das heißt, du kommst dreimal in so einen, auf eine leere Buchseite und musst dir deinen Weg bahnen. Okay. Wenn du halt davor nicht stirbst. Mhm. Und das kann halt sehr, 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 sehr zeitraubend sein. Ansonsten ist halt auch bei den Kämpfen, würde ich sagen, mehr Taktik dabei als bei Slay the Spire. Also dass der Faktor RNG ist nicht so heftig bei Roguebook wie bei Slay the Spire, was es auf jeden Fall dahingehend dynamischer macht, würde ich sagen, als Slay the Spire. Mhm. Aber es ist auch sehr einfach, weil du kannst halt mit deinen Charakteren super schnell overpowered sein. Also ich habe da teilweise am Ende dann, ich hatte einmal ein Bild oder ein Deck gebaut, wo ich wirklich den Endboss, also den Endboss von Akt 3 mit einem Schlag töten konnte. Mit einer Karte. Und das ist halt, das schaffst du in Slay the Spire so nicht. Also Slay the Spire ist sehr, sehr, sehr viel anspruchsvoller als Roguebook.
Also ist ein Roguebook wahrscheinlich einsteigerfreundlicher als ein Slay the Spire?
Nee, würde ich nicht sagen. Auch weil nicht. Weil Roguebook ist in sich komplizierter. Du kannst nur, wenn du dich da reindenkst, sehr viel schneller übermächtig werden. Aber es ist deswegen auch komplizierter und anspruchsvoller. Slay the Spire ist sehr basic und sehr viel einfacher, aber dadurch auch sehr viel schwerer, weil du eben nicht so krass werden kannst. Und wenn du krass wirst, dann brauchst du da super viel Glück.
Ja. Okay.
Weil dadurch, dass du zwei Charaktere hast bei Roguebook und dann muss ja nur einer funktionieren. Der andere kann einfach da sein. Meistens skillst du auf einen dieser Charaktere und dadurch, dass du immer die Wahl hast von zwischen drei Karten, die halt meistens alle gut sind. Bei Slay the Spire hast du halt voll oft auch Müllkarten, die dir gar nichts bringen, wenn dein Deck nicht darauf ausgelegt ist. Ist halt Roguebook bisher zumindest in meinen Augen ein sehr einfaches Deckbuilding-Game, aber auch komplex. Also du musst dich reindenken, dass es einfach wird. Aber das kostet dann halt auch wieder Zeit. Wenn du jetzt einfach nur durchläufst und nur die Pflichtkämpfe machst, ich glaube, dann ist es schon auch hart. Aber ja, es macht natürlich Bock, da alles aufzudecken. Prinzipiell, es macht Spaß. Aber es kommt für mich natürlich nicht an Slay the Spire ran. Aber es ist auf jeden Fall so ein Spiel, wo mich die Platin-Trophäe anlacht.
Ich denke aber, das kommt für dich an Slay the Spire nicht ran. Auch mitunter, weil du weißt, ein Roguebook, das erfindet jetzt das Genre nicht neu, weil das hast du ja durch Slay the Spire kennengelernt.
Das stimmt, ja, auf jeden Fall. So diesen Oha- und Überraschungseffekt, den hatte auf jeden Fall Slay the Spire, definitiv. Genau. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Also Roguebook, ob es am Ende ein Top-10-Kandidat wird, weiß ich nicht. Aber die Honorable Mentions sind es definitiv bei Roguebook.
Ja,
das.
Wolltest du noch fortführen, oder?
Nö, ich bin da fertig.
Dann komme ich vielleicht jetzt mal zu einem Spiel, wovon ich sage, dass das ein sehr guter Kandidat sein könnte, zumindest für die Honorable Mentions am Ende des Jahres, was ich jetzt auch nach Callisto-Protokoll angefangen habe zu spielen. Und das ist Ghost of Tsushima.
Aha.
Ghost of Tsushima habe ich angefangen.
Da hast du ja schon lange drüber gesprochen.
Ja. Und ja, das ist ein wunderschönes Spiel. Also dafür, dass es ja eigentlich noch ein PS4-Game ist, also letzte Generation, ist es ein wunderschönes Spiel, also wirklich.
Ja.
Klar, also so rein optisch, was Motion Capturing gerade im Gesicht angeht, das konnten die damals noch nicht so gut. Oder es wurde kein Wert drauf gelegt.
Ja, eher das, weil Ghost of Tsushima kam nach Last of Us Part 2.
Ja, das Ding ist, das Spiel scheint ja sehr groß zu sein.
Ja.
Mit seiner Open World. Und klar, da wird dann natürlich auf anderes den Fokus gelegt.
Genau, ne? Genau.
So schlimm finde ich das auch gar nicht. Wenn du jetzt bei den Dialogen, wenn du nicht so diese haargenauen Lippenbewegungen hast oder so, das finde ich gar nicht so schlimm.
Ist es auf Deutsch vertont? Nee, oder?
Doch.
Echt? Das ist vertont auf Deutsch? Ach krass, okay.
Ist auf Deutsch vertont. Und ja, so dieses Japan-Samurai-Setting, mich hat das auch gar nicht so, in seinen Bann gezogen. Aber das Spiel macht schon Spaß. Also das ist ein sehr, sehr schönes Spiel und spielt sich gameplay-technisch auch viel, viel fluffiger als ein Callisto-Protokoll. Also das fand ich sehr, sehr schön.
Starkes Kontrastprogramm.
Ja, ja. Also die Gameplay-Mechaniken, die ich so bisher kennenlernen durfte,
die spielen sich sehr, sehr flüssig und das macht sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Sehr, sehr viel Spaß. Also, ja. Aber ich habe es noch nicht lang gespielt. Ich habe jetzt 3-4 Quests gespielt oder so. Mhm. Mehr habe ich noch nicht gemacht.
Man muss ja sagen, ist ja schon auch ein bisschen mutig von dir, das neben Cyberpunk anzufangen. Noch ein Open-World-Spiel.
Ja, das sind halt so zwei Sachen, die ich jetzt nebenbei spielen kann. Also, weil Cyberpunk, weiß ich, kann ich immer am Rechner spielen, wenn ich am Rechner sitze.
Aha,
wenn ich im Bett liege, kann ich abends vielleicht nochmal 2-3 Stunden Ghost of Tsushima.
Ja, okay, verstehe.
Ghost of Tsushima, so, spielen.
Ja, okay. Mhm. Ja, Ghost of Tsushima ist eigentlich auch so ein Spiel, wo es eigentlich auch fast eine Schande ist, ich als jemand, der dieses Japan-Samurai-Setting sehr, sehr mag, dass ich das noch nicht gespielt habe.
Ja, da bin ich eigentlich auch froh, dass ich jetzt auch nicht zu viel sagen konnte. Auch bei Callisto Protocol. Eigentlich müsstest du in der Aufnahme irgendwie einen Spoiler-Alert nochmal für Callisto Protocol aufnehmen, weil das war schon, was ich da erzählt habe gerade, das war schon so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt, um was sich das Spiel dreht eigentlich. Ne? Also ist gefährlich.
So, ja.
Das ist leider gefährlich, ja.
Also mich hat es jetzt halt gerade so ein bisschen dran erinnert, okay, ist halt ein bisschen Resident Evil-Style. Da ist halt ein Virus, da hat jemand gesagt, er will den Virus irgendwie wohin bringen,
Aber dass es da ein Virus gibt oder wo der herkommt, das weiß man im Ursprung noch gar nicht. Das ist das Problem.
Ach so, okay. Ja, dann werde ich einfach am, beziehungsweise, das ist jetzt lustig, weil ihr werdet es im Vorhinein gesehen haben. Der Basti hat ja am Anfang vom Video oder vom Podcast, hat er ja einen kleinen Einwurf gemacht.
Genau.
Dass es ja einen Spoiler gab. Das hast du ja gemacht.
Das habe ich ja gemacht. Ja.
okay. Ghost of Tsushima, okay.
Ach so, ja.
Also du wirst noch darüber berichten, dann schätze ich mal.
Mit Sicherheit, auf jeden Fall, ja. Also ich werde jetzt auch nichts anderes auf der PS5 anrühren, bis ich das durchhabe, weil Sea of Stars habe ich auch durchgespielt.
Ja. Und apropos Sea of Stars, rate mal, was ich angefangen habe.
Oh, du hast, lass mich raten, warte, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, es kommt gleich. Sea of Stars?
Tatsächlich, Basti, ja. Oh. Ich hab angefangen, Sea of Stars zu spielen. Ich habe jetzt die ersten 2-3 Stunden, habe ich jetzt durch. Und ich nehme es als Offline-Let's Play auf, habe ich mich entschieden.
Cool.
Weil ich habe es einfach quasi angefangen zu spielen und nach 2 Minuten dachte ich, boah, ey, das Spiel ist so schön, ich muss es festhalten. Ich kann das nicht einfach so für mich spielen, das geht nicht. Ich muss es festhalten, für mich selbst, weil mein YouTube-Kanal ist ja quasi der Hintergrund. Es soll ein Sammelsurium an Erinnerungen sein von Videospielen, die ich mir gerne irgendwann mal wieder angucken möchte, was ich auch immer mal wieder mache. Ich habe mir jetzt gestern zum Beispiel erstmal mal wieder mein damaliges Fazit zu Hellblade angeschaut. Was cool ist, weil sonst würde sowas verloren gegangen sein. Jetzt kann ich einfach gucken, vor 2 Jahren Hellblade gespielt oder vor 2,5. Einfach mal geguckt, was habe ich denn damals zu dem Spiel gesagt.
Das ist
richtig, richtig cool. Und genau das wollte ich für Sea of Stars auch, als ich das gesehen habe. Ich denke, ich werde es sowieso jetzt in Zukunft für einige Spiele machen. Wenn ich merke, ey, das Spiel ist super cool, dann nehme ich das einfach als Offline-Let's Play auf. Dann, wenn ich es schon nicht im Stream spiele.
Ja.
Aber auf jeden Fall, Sea of Stars, angefangen, wunderschön. Ich meine, ich kannte die Demo ja und wie es sich aufbaut. Ah, geil, ich freue mich wirklich, mega.
Just saying. Ich habe es halt gesagt, ne?
Ja. Ja, nicht nur du, ganz viele. Mhm. Ganz, ganz viele haben das gesagt. Und ich freue mich sehr, da weiterzuspielen.
Also ich kenne natürlich, ich muss jetzt sagen, es gibt da 2 Enden. Das weißt du ja auch schon mit Sicherheit.
Das weiß ich, ja.
Ne? Ich habe natürlich jetzt das Bad Ending gesehen. Ne?
Mhm.
Ich muss dann irgendwie um das...
Ach, das andere kennst du noch gar
nicht. Nee, das andere kenne ich noch nicht.
Das aber musst du dir aber noch holen.
Das hole ich mir auch noch. Aber ich behelfe mir da. Ne? Also weil die ganzen Sachen, die du finden musst dafür, die findest du nicht so einfach.
Ja, also ganz ehrlich, ich würde das genauso machen, wenn wir am Ende dann noch hier keine, was brauchen wir, Muscheln oder sowas,
Muscheln, muss man da, glaube ich, finden. Regenbogenmuscheln.
Ja, wenn ich da 5 oder 6 Stück mir noch fehlen irgendwie am Ende, dann gucke ich natürlich mit YouTube.
Mir haben tatsächlich noch, ich glaube, 15 gefehlt.
Okay.
17 sogar. Es gibt 60, das sagt dir das Spiel auch, ne, dass es 60 gibt. ich hatte, ich glaube, 43. Mittlerweile habe ich 51. Also es geht dann, wenn du dich mit Hilfe von YouTube behilfst,
ja,
dann geht das auch recht schnell.
Ja, das ist, guck mal, da können jetzt alle Leute, die das so auf die Art und Weise gemacht haben, mal so ein bisschen verstehen, wie ich bei Platin-Trophäen generell vorgehe. Ich spiele das Spiel durch, dann gucke ich, was brauche ich für Platin, mache mir meinen Trophäenleitfaden auf und dann arbeite ich die Dinge dann mit YouTube-Videos ab, mit Guides und sonst irgendwas, weil alles selber finden, das ist ja, ja.
Aber das ist ja, glaube ich, so das Einzige, was ich neben Ghost of Tsushima, ich werde es immer wieder falsch aussprechen, glaube ich, Ghost of Tsushima, dann noch nebenbei noch spielen werde. Sonst werde ich nichts anderes mehr anrühren.
Ja, ich glaube, das reicht auch.
Ja.
Ja, zu Sea of Stars, da werde ich auf jeden Fall, wenn ich damit durch bin, werde ich das hier nochmal ansprechen. Wie gesagt, ich habe es jetzt angefangen. Ich werde
dann können wir auch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
Genau, ja. Können wir einen Spoiler-Talk auch machen.
Ja.
Also ich werde darüber das dann nochmal ansprechen, wenn ich damit durch bin. Dann machen wir da auf jeden Fall eine schöne Folge. Ich würde jetzt noch zwei andere Titel nennen, die ich auch quasi nur angespielt habe.
Und ja, zu im denen Stream ich jetzt, einer, ne?
Genau, zu denen ich jetzt aber auch nicht viel sage. Mhm. Auf der einen Seite ist es Baldur's Gate 3.
Also, wenn es um Spoiler ginge, ne, könntest du mir aber ruhig erzählen, weil ich das nicht anrühre, das Spiel.
Mir geht es nur darum, dass ich noch nichts dazu sagen kann. Zu beiden Spielen, die ich jetzt noch nenne.
Ich denke, dafür seid ihr noch gar nicht so weit fortgeschritten.
Genau. Ja. Also, ja, man muss halt auch gucken, wie das Ganze funktioniert. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so krass drauf eingehen. Wir haben einfach gemerkt, es war sehr schwierig, das im Stream zu handeln. Dreier-Koop, Roleplay, Storytelling, Chat-Interaktionen, Alerts und Raids und was weiß ich, was da alles reinkommt. Es war sehr, sehr schwer zu handeln. Wir haben jetzt nochmal gesagt, wir probieren es nochmal. Das, aber es kann gut sein, dass wir das dann doch nicht im Stream spielen, weil es einfach too much ist.
Kann ich verstehen, ja.
Das wird sich aber zeigen. Da werde ich auf jeden Fall auch berichten, sobald ich mal mir eine Meinung bilden kann. Ich kann nur sagen, Baldur's Gate 3 ist auf jeden Fall krank, groß, unglaublich. Das sieht man jetzt schon. Und ich freue mich auf jeden Fall. Egal wie es sein wird, egal ob wir es dann offline Koop zusammenspielen oder ob wir sagen, okay, wir spielen es gar nicht Koop, weil das besser für uns alleine funktioniert. Das wird sich dann zeigen. Das werden wir noch ausprobieren, aber es ist jetzt auf jeden Fall gekauft und demnach wird Baldur's Gate dieses Jahr auch definitiv gespielt.
Vielleicht kurz mal als Erklärung dazu, aber da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Für die, die sich fragen, ja, wieso ist das denn kompliziert im Koop, ne, im Stream? Ja, natürlich, weil du hast halt im Stream noch den Chat, den du beachten musst, ne, und auf den du gerne eingehen möchtest.
Genau, ja.
Und wenn du dann noch zu dritt bist und jeder auf seinen eigenen Chat eingehen möchte, dann musst du immer Hotkeys hier drücken von Bing. Schalt dich jetzt im Chat stumm, damit du auf deinen Chat interagieren kannst. Und dann musst du dich wieder lautschalten für deine Mitstreiter und so weiter. Das ist kompliziert.
Ja. Ne? Und das kann also sehr rausreißen, wenn zu kompliziert wird.
Wenn wir beide mal wieder irgendein simples Game wie Mario Maker spielen, dann ist das was anderes. Ja. Aber nicht, wenn du auch noch auf so viel Dialog im Spiel achten musst.
Ja, und dann wir untereinander natürlich noch reden und Roleplay auch noch machen und so. Also
das stelle ich mir auch sehr, sehr knackig vor.
Ja. Ja, ich habe jetzt eine Vorgehensweise, die wir nochmal probieren werden. Wo wir dann eben auch so ein bisschen über Touch Portal beziehungsweise Stream Deck arbeiten, mit Knöpfe drücken, das alles ein bisschen vereinfachen soll und auch ein bisschen mehr Dynamik reinbringen soll. Aber ja, ob es am Ende klappt, wird sich zeigen. Ich werde da auf jeden Fall drüber berichten, das wird wahrscheinlich auch in der nächsten Folge, dann kann ich das dann thematisieren, ob wir das weiterführen werden, das Projekt, oder ob wir es auf Eis legen oder ob wir es ganz verändern, mal schauen. Und das andere Spiel, was ich noch kurz angespielt habe, nachdem ich God of War 2 beendet hatte, war Dragon's Dogma. Man kann nicht mal sagen, dass ich reingespielt habe. Der zweite kommt am 22. März dieses Jahr. Okay. Und der Trailer, den fand ich so krass, als ich den gesehen habe. Und so viele Leute im Chat waren auch so gehypt und haben gesagt, boah, das wird Spiel des Jahres und sowas. Dass ich gesagt habe, okay, ich muss mir den ersten Teil angucken. Habe ich mal im PS-Store geguckt. Ah, PlayStation Plus ist es drin. Ja, cool. Dann habe ich es mir halt mal runtergeladen. Dann war God of War 2 fertig. Dann gab es ja die Xbox-Präsentation, wo auch übrigens Release-Datum für Hellblade 2, 21. Mai. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das wird ja zum Glück dann auch in dem Zeitraum sein, wo ich frei habe, wo ich halt so keine Uni mehr habe und so. Das heißt, ich kann mich da voll reinfallen lassen. Freue ich mich schon drauf. Und deswegen habe ich einfach mal Dragon's Dogma angemacht und hab quasi nichts davon gesehen, also nicht mal die erste Stunde gespielt, ja. Aber man hat direkt schon gesehen, okay, wird ein großes Spiel, es war prinzipiell sehr, sehr cool umgesetzt, so was das Storytelling angeht und hat motiviert auf jeden Fall weiterzuspielen. Jetzt muss ich halt ernsthaft drüber nachdenken, ob ich auch das weiterverfolge, aber ich habe halt auch noch eine große Liste mit Wunschspielen von Leuten, so, und ja, mal gucken. Aber auch darüber werde ich berichten, falls ich es fortführen werde.
Wie spielt sich denn so ein Dragon's Dogma? Ist es mehr so ein wie so ein Skyrim oder?
Ja. Skyrim, ja. Aber nicht in Ego-Perspektive,
sondern Third Person.
Oder warte mal, bin ich jetzt dumm?
Nein, bist du nicht. Aber
ich bin mir gerade nicht sicher. War das Ego? Nee, war nicht Ego-Perspektive. Es war Third Person.
Also du siehst deinen Charakter schon von.
Ja, man sieht seinen Charakter. Ja. Aber ja, es soll wie Skyrim sein, nur mit besserem Gameplay. Wurde gesagt.
Okay.
Ja. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber daran sieht man auf jeden Fall, es sind einige Spiele jetzt, stehen jetzt im Raum, die gerne gespielt werden möchten.
Ja. Einfach ja.
Mäßes, hast du sonst noch Spiele angespielt gehabt, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich,
okay.
Ich bleibe jetzt bei Cyberpunk und Ghost of Tsushima. Und ja, nebenbei halt noch, wenn ich mal irgendwie Bock habe, Sea of Stars, die Regenbogenmuscheln weitersammeln, ja. Ne? Dann, aber sonst, wobei, doch, das fällt mir gerade ein, vorgestern und gestern habe ich dann, weil ich ja Tears of the Kingdom spiele und mich das damals schon sehr stark an Breath of the Wild damals erinnert hat, zumindest die Open World, Setting gar nicht, aber die Open World, von Genshin Impact erinnert mich sehr stark an ein Breath of the Wild. Und das habe ich vorgestern mal wieder ausprobiert. Das ist natürlich ein Spiel, was sehr, sehr groß ist mittlerweile, weil du sehr, sehr viel machen kannst in dieser Welt. Aber das wird halt so ein Spiel sein, das kann ich gar nicht mit in die Top-5-Liste mit aufnehmen, weil das habe ich halt schon sehr lange gespielt in der Vergangenheit.
Ja, das ich meine, du wirst halt es wahrscheinlich Neues. Ja auch nicht so aktiv spielen. Ich glaub,
nee, das ist halt so ein Spiel, was ich halt zwischendurch mal anmache und mal immer ein bisschen ein paar Aufgaben erfülle oder so.
Ja, okay. Ja.
Das ist halt, ja.
So ein Guilty-Pleasure-Game quasi.
Ja, genau. Ja. Zumal das ja auch ein Game as a Service ist. Ne? Mhm. Das ist halt ein, eigentlich für Liebhaber einen sehr hohen Wiederspielwert. Was du aber auch nebenbei mal für ein paar Stunden spielen kannst.
Einfach. Wenn du dazu in der Lage bist. Ich kann sowas nicht. Ich darf solche Spiele nicht anfassen. Haben wir es ja schon öfters so gehabt. Destiny, Guild Wars.
Aber es ist halt kein Spiel, wo du halt Unmengen an Geld ausgeben musst. Ne?
Es geht ja nicht ums Geld, es geht um den Zeitinvest, dass ich mich davon sehr, sehr schnell einwickeln lasse und dann alles andere beiseite lasse und nur noch das spiele.
Das ist aber ein Singleplayer-Spiel, ne? Kein Multiplayer-Spiel.
Ja, aber es ist doch, ist das nicht ein MMO, Genshin?
Es ist ein MMO, aber es ist ein Open-World Singleplayer-Game eigentlich.
Aha.
Du kannst Leute in deine Party einladen, maximal 3.
Ah, ach, okay. Ne?
Die dann, weil du kannst halt im Game kannst halt immer zwischen 4 verschiedenen, du kannst dir deinen Trupp zusammenstellen und kannst halt zwischen 4 verschiedenen Charakteren immer hin und her switchen, ne, per Knopfdruck. Und diese Charaktere können halt Leute, die du in deine Party einlädst, spielen.
Ah ja, okay, verstehe. Ne?
Aber so ein Guild Wars oder WoW-like Spiel ist es nicht.
Okay. Ne? Ja. Ja gut, Basti, dann glaube ich, sind wir auch aber auch für heute dann schon wieder am Ende. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben über das, was wir so spielen. Und ich bin stolz auf uns beide, dass wir da auf jeden Fall hinterher waren. Wie geht's dir da damit, dass du jetzt weniger YouTube guckst und mehr gezockt hast?
Du, ich gucke eigentlich gar nicht viel weniger YouTube.
Ja gut.
Ich zocke einfach mehr.
Ja gut, aber so prinzipiell. Ich sag mal so, wenn du dir diesen Gedanken nicht gesetzt hättest, zu sagen, ey, ich will jetzt aktiver mehr spielen, hättest du wahrscheinlich deine Zeit jetzt anders verbracht, oder?
Dann hätte ich wahrscheinlich kein Callisto-Protokoll gespielt.
Ja.
Auf jeden Fall nicht.
Ja, das meine ich. Wie geht's dir da damit, das jetzt das auch so umgesetzt zu haben mal für dich?
Ich finde es... Also ungewohnt ist es auf jeden Fall nicht.
Ja.
Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, das gemacht zu haben. Hm? Es fühlt sich jetzt nicht komisch an.
Ja. Also ich für mich ist es sogar so, ich bin richtig happy, weil ich das Gefühl habe tatsächlich, dass das, was ich jetzt an Zeit investiere, so außerhalb vom Stream, in meiner Freizeit, außerhalb von Arbeit und Uni, dass sich das auch sinnvoller anfühlt für mich. Weil eben Videospiele zu konsumieren für mich einfach einen großen Mehrwert hat. Und ich jetzt sage so, ey, wie blöd war ich, dass ich jetzt so lange irgendwie es einfach nicht gepackt habe, mal auch an den Abendstunden einfach mal ein Spiel anzumachen. Weil es gibt ja auch, du musst ja dadurch, dass du zum Beispiel, du hast jetzt auch Ghost of Tsushima oder Sea of Stars. Ghost of Tsushima wirst du wahrscheinlich spielen, wenn du sagst, ey, ich habe jetzt Bock, aktiv mal ein bisschen zu spielen.
Ja.
Und Sea of Stars machst du dann, wenn du sagst, ja, okay, so ein bisschen nebenbei vielleicht, so ein bisschen entspannt. Und so habe ich zum Beispiel auch hier mein Roguebook, wo ich dann sage, ey, ich spiele das auf entspannt. Und wenn ich dann eben sage, ey, ich will mich jetzt so rein investieren, dann spiele ich Sea of Stars.
Mhm.
Und das ist eigentlich cool. So hat man dann quasi auch für jede Stimmung am Abend hat man dann irgendwie ein Game. Das eine kann man nebenher daddeln und das andere nimmt man sich aktiv Zeit für. Und das ist cool. Also ich finde, ich bin richtig glücklich damit, dass ich da jetzt da für mich so einen Cut gemacht habe. Obwohl ich jetzt wirklich aktuell so gesehen nicht wirklich viel Zeit habe. Aber trotzdem mir die Zeit nehme da dafür und das ist cool.
Was ich sagen kann, ist halt, dass du schon das Gefühl hast, was geschafft zu haben. Das hast du bei YouTube-Videos halt nicht.
Ja, genau. Mhm.
Also das, mit dem Gedanken gehe ich mit, ja.
Ja. Ja, cool. Ja, dann schauen wir mal, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, so über die nächsten Wochen, Monate. Wir nehmen euch da auf jeden Fall mit.
Mein Ziel ist es auf jeden Fall, mehr Spiele zu spielen. Und vor allem auch durchzuspielen als letztes Jahr. Und ich glaube, letztes Jahr habe ich 5 Spiele gerade mal durchgespielt. Und wenn ich heute schon ein Spiel durchgespielt habe.
Das ist schon mal
Ende Januar.
Ja,
das ist schon mal gut.
Ja, würde ich auch sagen. Okay, gut. Dann würde ich an dieser Stelle sagen für heute, das war's. Dankeschön, dass ihr wieder so fleißig mit dabei wart.
Ja.
Zugehört und zugeschaut habt.
Das Gleiche kann ich euch eigentlich auch sagen. Und das geht natürlich auch an dich, Ramon, schön, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben.
Dankeschön, ja, ne? Auch an dich.
Auch wenn es sehr spät war durch meine Illness.
Ja, aber so ist es halt manchmal. So ist es manchmal. Ja. Ja. Okay, Leute, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann bis Folge 45.
Bis in 2 Wochen.
Ciao.
Tschüss.